Mittwoch wird ein offenes Bibelstudium sein. Das heißt, jeder, der eine Frage hat über die Bibel oder über das christliche Leben, kann seine, ihre Frage mitbringen. Und wir beteiligen uns alle an die Antwort. Bloß die Antwort muss aus Gottes Wort letztendlich kommen. So, das am Mittwoch. Und auch etwas Kurzes bezüglich Büchertisch gestern. Wir haben sehr viele Schriften verteilt und es gab gute Gespräche. Und eins davon hat Linde mit einer alten Frau gehabt, die krebskrank war. Und interessanterweise, jede Antwort, die Linde gegeben hat, verursachte die nächste Frage, die sie umso weiterhin zum Verständnis von dem Evangelium gebracht hat. Und schließlich sagte die Frau mit Tränen, betet für mich, dass ich Verständnis von diesem Heil bekomme. Wir wollen unsere Bibelstelle in Jesaja Kapitel 9 aufschlagen. Jesaja, der Prophet Jesaja, Kapitel 9 im Alten Testament. Jesaja, Kapitel 9. Tatsächlich, die Stelle fängt mit Kapitel 8, Vers 23 an. Jesaja, Kapitel 8, Vers 23 und dann bis durch 9, Vers 6. Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten auf vielerlei Weise geändert. Manches oder manche Änderungen, die geschehen sind, die gekommen sind, sind wirklich gut. Andere aber aus den christlichen Perspektiven, würden wir sagen, nicht so gut. Weihnachten 1977, Linde und ich, im ersten Ehejahr in Deutschland. Unvergesslich. Wir hatten wenig Geld. Ich könnte ein Geschenk für meine Frau leisten und sie eins für mich. Und wir hatten auch noch genug Geld dafür, einen Weihnachtsbaum und Kerzen zu kaufen. Echte Kerzen mit Flammen. Das war ein Erlebnis für zwei Amerikaner in Deutschland. Wir haben unsere Familien und Freunden in den USA geschrieben, Weihnachten ist hier so anders, bescheidener, weniger Glitz, weniger Kaufen und Verkaufen. Die Geburt Jesu wird gefeiert. Die Deutschen gehen zur Kirche am 24., am 25., sogar am 26. Dezember. Und Santa Claus, ihm ist kaum zu sehen. Vor 8 Jahren habe ich zum ersten Mal mit jungen Leuten gesprochen, mit jungen Leuten auf die Straße, die überhaupt nicht von der Geschichte Jesus verstanden haben. Ich musste das alles kurz schildern und das war für sie neu, hier in Deutschland. Mittlerweile sind Menschen wenig an Jesus interessiert. Warum und wozu er gekommen ist, überraschen viele Menschen, wissen nicht sogar, wo Jesus geboren wurde. Und Santa, der wird groß gefeiert. Flüchtlinge sind ein riesiges Problem für Europa und ein Streitpunkt. Zwangsprostitution nimmt in der Welt zu. Der Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Der Konsum von Drogen plagt moderne Gesellschaften. Islamischer Extremismus ist immer noch vorhanden und eine Bedrohung. Immer mehr Kinder wachsen mit einem Eltern auf. Alle fürchten, was wird das Nächste von Nordkorea? Die Probleme der Welt werden immer extremer. Statt Licht gibt es Dunkelheit. Wenn Menschen nur hören würden, was Jesus oder wer Jesus ist und wozu er gekommen ist, was er für Menschen tun kann und was er für Menschen tun wird, wenn sie nur hören würden. Die Lösung für Dunkelheit in dieser Welt ist Jesus Christus. Und das ist das Thema von Jesaja, Kapitel 8, Vers 23 bis 9, 6. Die Lösung für Dunkelheit in dieser Welt, die sich so weit verbreitet hat, die Lösung dafür ist Jesus Christus. Das Erste, das wir hier bemerken, in dieser Bibelstelle, ist, dass Dunkelheit auf Menschen kommt, weil Menschen sündigen. Die Bibel sagt, dass Gott sowohl Tag als auch Nacht schaff oder geschaffen hat. Und es war gut, sagt die Bibel. Der Mensch und die Tierwelt, sie brauchen Schlaf. Und deswegen gibt es Nacht. Es gibt aber eine Dunkelheit, die Menschen erfahren, die durch Sünde auf einem kommt. Und diese Dunkelheit ist böse. Sünde macht einem blind. Sie baut gesunde Hemmungen ab, die vorher funktioniert haben. Sünde raubt einen Menschen von der Freude, die er über seine Zukunft gehabt hat. Sünde verhärtet das Gewissen. Sünde verursacht Misstrauen und Hass zwischen Menschen und Sünde distanziert einem von Gott. Jesaja erzählte uns, dass das Land Israel völlig Götzendienst war. Wenn wir fragen wollen, was waren Götter damals? Ja, man kann das beantworten. Das waren Statuen, entweder aus Stein oder aus Holz oder aus Metall oder geschnittene Objekte. Sie waren manchmal riesig groß, sie waren mal auch klein. So klein, dass sie einfach auf irgendeine Stufe in einem Haus standen. Und Menschen haben dort den Götzen Anbetung gegeben. Es gab aber auch Geschichten von diesen Götzen in der Vergangenheit in Israel und unter den Menschen umherum. Israel hat die Götzen von den anderen adoptiert, von den anderen Nationen. Ich habe ihre Geschichten gelesen. Das war ein Teil meines Studiums. Musste ich das tun in der originalen Sprache. Und ich kann euch sagen, wenn du wissen möchtest, wie die Götzen damals waren und ihre Geschichten, wenn jemand einen Film von Superheroes zugeschaut hat, die sind sehr, sehr ähnlich. Das ist praktisch das Gleiche. Das sind Menschen, die geschaffen wurden, die übermenschliche Kräfte hatten. Das waren die Götzen in der damaligen Zeit. Und eigentlich sind sie für uns heute in unserer Gesellschaft wieder interessant. Aber Götzendienst zog immer mit sich Okkultpraxis. Eins davon war, die Totengeister zu befragen, Menschen, die längst gestorben sind, dann nach ihrem Geist zu suchen und zu fragen, Antworten über die Zukunft zu bekommen oder wo kann ich dies oder das finden. Ich lese in Verse 18 und 19, Jesaja Kapitel 8, siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel geworden, vom Herrn der Herrscharen, der auf den Berg Zion wohnt. Und wenn sie zu euch sagen, befragt die toten Geister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so antwortet, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen? Es gab damals eine Warnung von Gott, ehe Israel überhaupt ins Land hineingekommen ist. Und das finden wir in 5. Mose, Kapitel 18, 5. Mose, Kapitel 18. Ich lese das mal vor. Und vielleicht fragt einer, Jeff, warum sprechen wir über dieses in der Adventszeit? Wir werden herausfinden, warum wir über so etwas sprechen in der Adventszeit. 5. Mose, Kapitel 18 und Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleich zu tun, nicht übersehen. Er sagt im Vorfeld, das, was sie tun, das ist vor Gott ein Gräuel. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keine, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Wandsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Mittlerweile wird die Idee von Verzaubern unter Kindern als niedlich angesehen in der Gesellschaft. Und ich weiß, sehr oft ist das nichts, ist nur ein Spiel. Aber wir sollten nicht übersehen, was Gott darüber gesagt hat. Das ist ihm ein Gräuel. Man soll Finger weg davon. Man soll es nicht einmal anfangen. Zurück zu Jesaja Kapitel 28. Ein Gräuel sind all diesen Dingen. Und in Israel, da sind sie voll dabei. Weil Israel so gesündigt hat, sandte Gott die Assyrer gegen sie, eine harte Nation. Wenn du an Dinge denkst, die die Nazis getan haben, vor 70 Jahren, das haben die Assyrer auch getan. Gott hat die Assyrer gegen Israel gesandt, weil sie so gesündigt haben. Die Götter und die Totengeister könnten keine Antwort mehr geben. Und ich lese jetzt in Verse 21 und 22 in Jesaja Kapitel 8. Man wird darin umherziehen. Die Feinde, die sind da. Man wird darin umherziehen, bedrückt und hungrig. Und es wird geschehen, wenn man Hunger leidet. Dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken und siehe, Da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel. Und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Gott hat immer wieder zu Israel gesprochen und hat gesagt, kehre um. In diese anderen Richtung gehen. Komm her zu mir, ich werde euch helfen. Ich werde euch heilen. Ich werde euch trösten. Und ihre Ohren waren wie taub. Sie wollten nicht zuhören. So hat Gott sie bestraft. Was blieb? Dunkelheit. Tiefste Dunkelheit. Ein Mensch, der Drogen nimmt, oder einer, der immer wieder zur Flasche greift, findet schließlich in seinem Leben nicht nur Leere, sondern Dunkelheit. Sollst von ihren Zeugnissen lesen, mal hören. Ein Mensch, der immer wieder Betrug praktiziert, findet seinen Weg ganz genau dorthin, Dunkelheit. So war es für Israel damals und so ist es immer wieder und immer mehr in der Gesellschaft, in unsere Zeiten. Immer mehr Dunkelheit. Und Dunkelheit, die durch Sünde kommt. Das nächste, das wir in dieser Bibelstelle finden, ist, dass Gott Licht und Befreiung verspricht. Vers 23, doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist, wie die frühere Zeiten dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat. So bringt die spätere den Weg am Meer. Das war eine Straße, die wir jetzt finden, nur dies einmal in der Bibel genannt, aber damals bei allen erkannt, zumindest denen, die Reise gemacht haben von einem Punkt im Nahen Osten bis zum anderen. Und das lief durch Israel und direkt bei dem See Genezareth am westen Ufer vorbei. Auf diesen Weg sagt er, das Land jener Zeit des Jordans und den Kreis der Nationen zu ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Wir wollen dieses mit dem Neuen Testament jetzt vergleichen. In Matthäus Kapitel 4 und Vers 12 lesen wir etwas, Matthäus Kapitel 4 und Vers 12. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, und das ist Jesus, entwich er nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, dass durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen, das Volk, das im Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saß, ist Licht aufgegangen. Von dann an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. In diesem Land, das wir heute Galiläa nennen, In diesem Land kamen die Assyrer als Ersten. Und sie wurden dann weggenommen, sie wurden deportiert. Die Menschen in dieser Gegend kann man finden in 2. Könige, Kapitel 15, Vers 29. Sie haben den Zorn Gottes erlebt. Sie waren von Dunkelheit bis zum weiteren Dunkelheit, weil sie gesündigt haben. Und jetzt sagt Gottes Wort in Matthäus, Licht ist aufgegangen, nämlich durch den Dienst von Jesus Christus. Hier fing Jesus seinen Dienst an. Jesus heilte Menschen. Jesus befreite Menschen von Dämonen. Schreckliche, teuflische Kräfte. Jesus lehrte auf eine Weise, die Menschen nicht vorher gehört hatten. Beim Laubhüttenfest in Jerusalem hat Jesus laut geschrien mitten im Fest. Wer an mich glaubt, aus ihm werden Ströme lebendiges Wasser hervorkommen. Das heißt, wenn jemand an Jesus Christus glaubt, Gott tut etwas so Wunderbares durch den Heiligen Geist, dass er überfüllt wird von dieser Freude, die der Heilige Geist gibt. Man merkt das bei Menschen, die zum Glauben kommen, wie sie davon erzählen wollen, wie sie weiter das an Menschen sagen wollen. Aus ihrem Leben selbst, aus sich selbst, Ströme des lebendigen Wassers, das ist der Heilige Geist. Mehr als genug für mich, auch für dich. Das ist, was Jesus Christus sagte, wer an mich glaubt. Das werde ich in ihnen tun. Und als er das gesprochen hat im Tempel, da haben die Wache nichts getan und sie sind dann weg und sie sind zu dem Hohen Rat gegangen und die Menschen vom Hohen Rat waren wütend. Warum habt ihr ihn nicht gehaftet? Und ihre Antwort war, kein Mensch hat so gesprochen, wie dieser Mensch gesprochen hat. Kein Mensch je gesprochen. Jesus kam, um Menschen Licht und Befreiung zu bringen. Ich lese weiter in Jesaja Kapitel 9. Er sagt in Vers 2 über dieses Licht. Er beschreibt, was kommt. Wenn wir von Licht sprechen, wir sprechen nicht nur von einem hellen Tag, wir sprechen von Dingen, die im Menschenleben passieren. Du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte. Die Zeit ist nicht mehr so unsere Zeit, oder? Wenn ich fragen würde, wer von euch ist in einem Bauernhof aufgewachsen? Ich bitte keine Hände. Ich denke, das wäre ein bisschen peinlich für mich. Viele von euch haben es mitgemacht, aber wirklich in einem Bauernhof aufgewachsen. Meine Großmutter, die deutschstämmig war, erzählte damals, wie es für sie war in Bundesstaat Michigan, wo sie mit der Familie in der Ernte gearbeitet hat. Und sie hatten ein großes Gerät dafür und sie haben Leute gebracht von überall und haben sie bezahlt, aber tagelang gab es Ernte und sie war dafür zuständig, dafür für diesen Arbeiter zu kochen. Und es war eine große, wunderbare Zeit, als dieses dann zu Ende war und es eine gute Ernte war. Freude, so wie diese, sagte er, wenn diese Tage kommen. Sie freuen sich, wie ein Mann sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn der Jog ihrer Last, den Staub auf ihre Schulter, den Stock ihres Treibes zerbrichst du wie am Tag Midians. Und dann sagt er weiter, denn jeder Stiefel, der drohend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim und wird ein Fraß des Feuers. Und selbstverständlich hat er im Sinne die Assyrier, die kommen wurden, unter denen die Nation leiden wurde. Und wir wissen aus der Geschichte, danach kam es Babylon. Und dann wurden sie von Babylon befreit unter den Persen. Aber dann gab es auch unter den Griechen das Gleiche noch einmal. Und dann gab es Unabhängigkeit so 80 Jahre lang für die jüdische Nation und danach kamen die Römer. Das Gleiche. Noch einmal. Was Israel immer wieder erlebt hat, was Menschen überall in der Welt erleben, immer wieder. Wir sind so gesegnet. Kein Krieg. Seit 70 Jahren. Zum Staunen. Wir sind sehr gesegnet, aber an anderen Teilen der Welt wühlt Krieg. Und es geht so weiter. Und er sagt, wenn wir das lesen, da denken wir, was ist das? Was meint hier von den Stiefeln und von den Manteln? Er meint Folgendes. Jeder Soldat hat eine Uniform gehabt. Und in dem Krieg hat er gekämpft und das war mit Blut befleckt. Sein Stiefel auch. Und was er hier meint ist, eines Tages, in diesem großen, wunderbaren Tag, wird es keine Uniform mehr geben. Und Geschwister, wenn es keine Uniform mehr geben wird von Soldaten, dann ganz gewiss gibt es keine Waffen mehr. Sogar Atomwaffen wird es nicht mehr geben. Man wird nicht mehr ein Paintball-Pistole finden. Licht. Und das Licht kommt, weil ein Mensch kommt. Vers 5. Und das ist der dritte Punkt. Das Licht kommt, weil Jesus Licht ist. Das Licht kommt, weil Jesus Licht ist. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen und dann kommen verschiedene Namen. Die große Änderung, die die Welt so nötig hat, kommt weder durch Politik, noch Organisation, noch menschliche Weisheit, sondern durch die Geburt eines Kindes. Nicht vergessen, diese Prophetie wurde gesprochen 700 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Und interessanterweise, er redet, als ob das heute wäre. 700 Jahre in der Vergangenheit. Jesaja spricht und schreibt, als ob es jetzt geschieht. Das ist Prophetie im Alten Testament. Du kannst dich so darauf verlassen. Es wird geschehen. Du kannst dich sogar so darauf verlassen, dass Gott das schreibt, als ob es heute geschieht. 700 Jahre vorher. Er wird Herrscher sein. Dies Kind, der Sohn Davids. Der hat nicht nur einen Namen, er hat viele Namen. Und wir lesen sie mal vor. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wunderbarer Ratgeber, erster Name. Das Wort wunderbar hier in Hebräischen ist mit dem Übernatürlichen verbunden. Wir sagen immer wieder wunderbar. Och, das war wunderbar. Ich auch, okay? Und wir meinen, das war hervorragend. Das war toll, das war klasse. Wunderbar. Aber in der Bibel ist viel mehr als das gemeint. Das ist mit dem Übernatürlichen verbunden. Das heißt, er gibt Rat auf eine Weise, die kein Menschen geben kann. Das muss von Gott kommen. Wunderbarer Ratgeber. Politiker, auch gute Politiker, treffen Entscheidungen, die daneben gehen. Aber nicht Jesus Christus. Kolosser Kapitel 2 und Vers 3 sagt, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis geborgen. Glaubst du das? Ich denke, wir sollten mehr darüber nachdenken. Ich auch. Denn wenn wir wirklich das glauben und anwenden, würden wir viel öfters und viel mehr Gottes Angesicht suchen, statt Pläne zu schmieden, die eher fleischlich sind, eher menschlich sind, die auch noch mehr Probleme verursachen als vorher. Der wunderbare Ratgeber hat wirklich fantastische Antworten für uns. Und Geschwister, sie sind alle hier zu finden. Zweiter Name, starker Gott. Und dieses ist etwas Erstaunliches. Ein Kind ist uns geboren, ein Mensch. Er heißt aber starker Gott. Das haben die Juden nicht so gut verstanden damals. Sie haben es nicht so gut verstanden, bis Jesus kam. Bis Jesus lehrte. Bis Jesus Wunder gewirkt hatte. Und dann hätte das bei denen einschalten sollen. Er ist auch Gott, der so etwas tut. Er ist auch Gott. Und sie könnten das mit Gottes Wort, mit ihren Schriften mal abchecken. Es ist in der Prophetie. 700 Jahre vorher. Selbstverständlich könnten sie das nicht so ganz ergreifen. Aber sobald er da war, da hätten sie das kapieren sollen können. Ewiger Vater, dritter Name. Man sagt, er ist aber Sohn, aber der Messias war für Israel ein Hirte, wie ein Vater für sie. Und viertens, Fürst des Friedens. Jesus Christus ist die Person, die Weltfrieden fleckendeckend hineinbringen wird in diese Welt. Er wird herrschen mit eisernem Stab. Ich möchte wieder Vers 4 vorlesen, denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Frieden auf Erden, die wird kommen. Und dann sagt die Bibel, er wird in Recht und Gerechtigkeit herrschen. Unsere Welt hat eine Sehnsucht danach. Sie erfährt das so selten. Selbstverständlich hier erfahren wir das weitgehend in der Gesellschaft und wir sind dafür dankbar, aber wir sind eine Ausnahme in dieser Welt. Bei ihm aber vollkommene Gerechtigkeit. Kein Mensch, keine Regierung, keine Organisation, kein wirtschaftliche Organe, keine Kirche wird dieses Reich auf die Welt hineinbringen, wo es hundertprozentige Gerechtigkeit geben wird. Sondern stattdessen, sagt es Ende Vers 6, der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dieses tun. Es wird schnell kommen und unwiderstehlich kommen. Gott will sehr, dass Gerechtigkeit in dieser Welt herrscht. Und eines Tages kommt das, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen von einem Mann. Und durch diese Geschichte werden wir merken, dass dieses alles zusammenfasst. Wir können über Politik und Regierung sprechen, aber ich möchte einfach zu Menschen kommen, zu einer Person. Ein jüdisches Mädchen hat ein Kind gehabt in New York City. Das Kind wurde von einem jüdischen Ehepaar adoptiert. Von früh an war das Leben für das Kind der Qual. Er hat Schmerzen als Kind gehabt, er wusste nicht von woher. Innerlich hat sich auf den Boden geworfen, hin und her gewälzt. Die Eltern hatten immer wieder keine Kontrolle über ihn. Er war wild und zerstörerisch. In der Schule war er gewalttätig, Schlägerei ohne Grund. Er wurde dann schließlich zu einem Psychiater genommen, hat Therapie bekommen, 2 Jahre lang. Und das hat ihm nichts gebracht. Vater und Mutter waren ahnungslos. Und er hat gesehen, wie sie darüber geweint haben, immer wieder. Da kamen noch dazu Depressionen. Er zog sich in Dunkelheit zurück. Nachts kam eine böse Kraft über ihn, sagte er. Ein jüdischer Rabbi versuchte ihm zu helfen, aber das gelang ihm nicht. Er ging zum Militär und nach mit Militärdienst war er 1975 bei einer Party mit vielen jungen Menschen und diese waren tief in Okkultpraktiken verstrickt. Er schloss sich an. Der Film Rosemary's Baby nahm ihn gefangen. Er fing an, die satanische Bibel zu lesen. Und dann kam das Schreckliche. 1977 erschoss er 2 junge Damen, wurde aber nicht erwischt, danach noch mehr. hat viele geschossen, 6 Menschen erschossen. Und immer wieder hatte er eine Notiz in der Nähe hinterlassen: Son of Sam. Schließlich wurde er erwischt und ihm wurde zur Strafe 365 Jahre Haft. Nach 10 Jahren im Gefängnis, und dort wurde es auch versucht, von einem ihn zu töten. Nach 10 Jahren im Gefängnis stoß er auf einen Gefangenen, der ihn von Jesus erzählte. Er lief mit ihm im Hof herum. Zuerst hat David Berkowitz gespottet. Aber er hat nicht aufgehört. Der andere Gefangene hat weiter von Jesus Christus erzählt und hatte ihm erklärt: Du kannst trotz allem Gottes Vergebung bekommen, was für ihn undenkbar war. Er hatte ihm dann eine Gideon-Bibel weitergegeben. David fing an zu lesen. Und er las im Psalm 34 folgendes: Diese Elende rief, und der Herr hörte, und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Er kam zum Glauben an Jesus Christus. Er sagte an dem Tag: Fiel eine unsichtbare Kette von mir ab. Sein Leben hat eine Wende gemacht. Und danach setzte er sich für Christus und für andere Menschen ein. Bis heute. Seine Geschichte haben mittlerweile Millionen von Menschen gehört. David Berkowitz, nicht mehr Son of Sam, sondern Sohn Gottes, Sohn der Hoffnung. Das alles hat Jesus Christus in der Dunkelheit hineingebracht. Nicht nur für diesen Mann, sondern für viele Menschen in dieser Welt und eines Tages weltweit. Bitte, Geschwister, bitte tue etwas. Im Namen Jesu tue etwas. Wenn Menschen zu dir in den kommenden Wochen oder kommenden Monaten, wenn sie zu dir sprechen über das Übel und Ungerechtigkeit in dieser Welt, rede zu denen von Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Und 6, 4 Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesus Christus, die Antwort auf Dunkelheit in dieser Welt. Kennst du Jesus? Wenn nicht, kannst du ihm in deinem Leben einladen, genau wie David Berkowitz. Wir Geschwister, wir sollten Menschen davon erzählen. Was für eine wunderbare Antwort auf Sünde und Dunkelheit in dieser Welt. Ich bete kurz: Himmlischer Vater, hab Dank für diese wunderbare Botschaft. Gebrauche uns, o Herr, als Bote, jung, alt, reich, arm, groß, klein. Gebrauche uns als Bote von dieser wunderbaren Botschaft in Jesaja Kapitel 9 und Vers 5. Im Namen Jesu. Amen.